DW Menschen und Märkte.
Italien will mehr Schulden machen. Ryanair-Mitarbeiter wollen bessere Arbeitsbedingungen und ThyssenKrupp will sich aufspalten. Das und mehr jetzt im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Spannend geht es derzeit in Italien zu. Die populistische Rechts-Links-Regierung hat einen Haushaltsentwurf vorgelegt, den die Stabilitätswächter in Brüssel als Schlag ins Gesicht empfinden. Italien ist nach Griechenland das am höchsten verschuldete EU-Mitglied. Trotzdem will die Regierung kräftig neue Schulden machen, um ihre Wahlversprechen zu erfüllen. Die Anhänger der Regierung jubeln. Jan-Christoph Kitzler aus Rom.
Noch am späten Abend haben sie vor Palazzo Chigi, dem Amtssitz des Ministerpräsidenten in Rom, gefeiert. Die Spitzen der Fünf-Sterne-Bewegung zeigten sich in Siegerpose. Allen voran der stellvertretende Ministerpräsident Luigi Di Maio, der als Arbeitsminister ein zentrales Wahlversprechen umsetzen will, den Ausbau des italienischen Sozialstaates. Non vince il governo oggi, vincono i cittadini italiani. Heute gewinnt nicht die Regierung, sondern die Italiener, die uns am 4. März gewählt haben. Und das ist nur der Beginn. Das Haushaltsgesetz öffnet die Türen zum Manöver des Volkes. Es löscht die Armut aus. Es gibt viele Bürger, Unternehmer, Menschen, die arbeiten und unter der Armutsgrenze leben. Viele Steuerzahler werden weniger zahlen. 2,4% Neuverschuldung bedeutet viel für die Würde der Personen und für den Reichtum der italienischen Familien. Große Worte. Matteo Salvini, der Innenminister und Chef des kleinen Koalitionspartners, klingt da schon deutlich weniger pathetisch. Seine Lega hatte hart und bis zuletzt um die Details gerungen. Am Ende trägt er den Haushaltsentwurf mit. Na klar, das Recht von Millionen von Bürgern auf Arbeit, Gesundheit, auf Leben und Glück ist ein paar Nümmerchen wert. Ein paar Nümmerchen, genauer gesagt geht es um 27 Milliarden Euro neue zusätzliche Schulden. 8 Milliarden allein wird die Rentenreform kosten. 400.000 Italiener sollen früher in Rente gehen können, in der Hoffnung, dass deren Arbeitsplätze neu vergeben werden. Ab Anfang 2019 soll es eine Grundsicherung von 780 Euro im Monat geben. Nicht nur für Rentner, die weniger als das bekommen, sondern auch für 6,5 Millionen Italiener und Nicht-Italiener, die seit 10 Jahren einen Wohnsitz im Land haben, Arbeit suchen und in Armut leben. Die neue Regierung will auch die Arbeitsvermittlung in Italien besser organisieren. Kritik am Ausbau des Sozialstaates kommt von der Opposition, zum Beispiel von Graziano Del Rio, der bis zum Regierungswechsel Infrastrukturminister war. Für mich drückt sich die Identität Italiens durch Arbeit aus. Dieser Haushalt schafft keine Arbeitsplätze. Es ist vollkommen illusorisch zu glauben, dass die Arbeitsagenturen innerhalb von 3 Jahren so funktionieren wie in Deutschland oder anderen hochentwickelten Ländern. Jeder, der die Probleme kennt, weiß, dass das reines Geschwätz ist. Wie versprochen soll eine Flat Tax eingeführt werden. Zunächst sollen aber nur kleine Unternehmen und Selbstständige einen festen Steuersatz von 15% zahlen. Das System soll in den kommenden Jahren ausgebaut werden. Zwar muss der Haushalt noch vom Parlament verabschiedet werden, aber die Koalition der ungleichen Regierungspartner scheint sich einig zu sein. Verlierer ist der parteilose Finanzminister Giovanni Tria. Der hatte nicht mehr als 1,8% neuer Schulden gefordert und mit seinem Rücktritt gedroht. Nun bleibt er auch auf Wunsch des Staatspräsidenten im Amt. Angesichts von Staatsschulden in Höhe von 133% des Bruttoinlandproduktes war mit der EU-Kommission eigentlich eine Neuverschuldung von maximal 0,8% für 2019 ausgemacht. Entsprechend kommt nun Kritik aus Brüssel, die Luigi Di Maio prompt zurückweist. Sono legittime le preoccupazioni. Die Sorge ist legitim, aber diese Regierung hat sich angestrengt, die Neuverschuldung bei 2,4% zu halten. Das bedeutet, dass wir die Schulden zurückzahlen wollen, investieren wollen, um das Wachstum zu begünstigen. Ich kann euch versichern, dass die Verschuldung sinken wird, denn die Investitionen, die wir dieses Jahr machen, und die sozialen Maßnahmen werden für ein unerwartetes Wirtschaftswachstum sorgen. Das ist der Zeitpunkt, um in Italien zu investieren. Das sehen die Finanzmärkte zurzeit noch anders. Die Risikoaufschläge für italienische Staatsanleihen sind am Morgen kräftig angestiegen. Das ist kein Vertrauensbeweis für die Schuldenpolitik der italienischen Regierung.
Auch an der Mailänder Börse ging es am Freitag bergab. Der dortige Leitindex verlor 4% und der Kurs des Euro fiel auf den tiefsten Stand seit 2,5 Wochen. Hinzu kamen scharfe Worte aus der Europäischen Kommission in Brüssel. Von dort Astrid Korall.
An den Finanzmärkten gab es Turbulenzen, von Politikern der Europäischen Union in Brüssel Kritik. Die Ankündigung, Italiens deutlich mehr Schulden machen zu wollen, hat zahlreiche Reaktionen hervorgerufen. Währungskommissar Pierre Moscovici erklärte im französischen Fernsehen:
Nous n'avons pas intérêt.
Wir haben kein Interesse an einer Krise zwischen der Kommission und Italien. Niemand hat daran Interesse, weil Italien ein wichtiges Land in der Eurozone ist. Aber wir haben auch kein Interesse daran, dass Italien die Regeln nicht einhält und seine Staatsschulden nicht reduziert. Die bleiben explosiv. Italien hat sein Defizitziel für das kommende Jahr auf 2,4% seiner Wirtschaftsleistung angehoben. Damit bleibt das Land zwar unter der erlaubten Grenze, die bei 3% liegt, aber es ist schon jetzt hoch verschuldet und schon lange unter der Beobachtung Brüssels. Wenn sich die Italiener weiter verschulden, was passiert dann? Die Zinsen für Kredite werden höher, dann wird die Schuldenrückzahlung schwieriger. Und jeder Euro, der für die Schuldenrückzahlung gebraucht wird, ist ein Euro weniger für die Infrastruktur, für Bildung und für soziale Gerechtigkeit. Scharfe Kritik kam aber nicht nur vom französischen Währungskommissar Moscovici, sondern auch vom italienischen Präsidenten des EU-Parlaments Tajani. Die Pläne der Regierung würden die Beschäftigung nicht steigern, sondern sie seien ein Problem für die Ersparnisse der Italiener. Und der Europaabgeordnete Markus Ferber von der CSU nannte die Entscheidung der italienischen Regierung einen weiteren Schlag ins Gesicht der Europäischen Kommission. Um ihre teuren Wahlversprechen zu finanzieren, ignoriere die italienische Regierung europäische Vorgaben und brächte das hochverschuldete Land näher an den Abgrund, so Ferber. Der grüne Europaabgeordnete Giegold sprach von einer Machtprobe mit der EU-Kommission, auf die es die italienische Regierung offensichtlich ankommen lassen wolle. Die EU müsse ein Defizitverfahren gegen Italien einleiten, sollte die Regierung bei ihren Haushaltsplänen bleiben. Bis zum 15. Oktober muss Italien, wie alle anderen Mitgliedstaaten auch, seinen Entwurf bei der EU-Kommission einreichen. Die Kritik aus Brüssel ließ die Regierung heute nicht unkommentiert. Wirtschaftsminister Di Maio beteuerte, Italien wolle seine Schuldenlast verringern. Und man habe nicht die Absicht, Streit anzufangen. Jetzt beginne der Dialog mit der EU. Der Plan Italiens dürfte schon nächste Woche Thema werden. Dann treffen sich die EU-Finanzminister.
Bei der Fluglinie Ryanair wurde heute wieder einmal gestreikt und das gleich in 6 Ländern. In Spanien, Belgien, den Niederlanden, Portugal, Italien und Deutschland legten Flugbegleiter die Arbeit nieder, in Deutschland zusätzlich auch die Piloten. Seit Monaten hat Ryanair in Europa mit Streiks zu kämpfen. Die Frage ist jetzt, wie weit die umstrittene Geschäftsleitung ihrer Belegschaft entgegenkommen wird und was das für die Billigstrategie des Unternehmens bedeutet. Anne Demmer.
Heute gibt es Freigetränke, dafür werde ich persönlich bezahlen. Aber es gibt wirklich auch nur ein Freigetränk.
So klingt Michael O'Leary, wenn er die Spendierhosen anhat. Er entschuldigte sich bei den Passagieren. Es war ein besonderer Tag, denn sein Pferd hatte ein preisträchtiges Rennen gewonnen und der Jockey kam zu spät an Bord. Für die Verspätung schmiss O'Leary eine Runde für die Passagiere. Mit seinen Mitarbeitern geht er weniger großzügig um. Regelmäßig legt sein Flugpersonal die Arbeit nieder. In 34 Ländern operiert Ryanair. Mitarbeiter beschweren sich über das schlechte Betriebsklima, Mobbing, Personal werde eingeschüchtert, lokales Arbeitsrecht nicht anerkannt, die Bezahlung sei schlecht. Die Probleme in den Ländern sind unterschiedlich. Unternehmenschef Michael O'Leary kann damit nichts anfangen. Bei einer Pressekonferenz will ein Journalist wissen, ob es ein Problem mit der Unternehmenskultur gebe und ob er selbst ein Teil dieses Problems sei.
Das ist doch totaler Schwachsinn. Wir haben mit den italienischen Piloten Vereinbarungen unterschrieben. Auch mit der Gewerkschaft in Irland sind wir zu einer Einigung gekommen. In Deutschland haben wir uns noch nicht einigen können. Wir operieren in 34 Ländern. Ist doch klar, dass wir nicht in allen Ländern direkt einen Deal erreichen.
Lange hat sich Michael O'Leary gegen Gewerkschaften gesträubt. Erst als der Druck zu groß wurde, sah er sich Ende letzten Jahres gezwungen, Gewerkschaften anzuerkennen. Doch O'Leary hält nach wie vor an seinem Konzept fest.
Our pay is good, Our terms and conditions are great.
Unsere Gehälter sind gut, unsere Rahmenbedingungen sind großartig. Wir haben kein Problem, Leute für unser Unternehmen zu gewinnen. Klar, wir haben gerade Probleme mit den Gewerkschaften, uns zu einigen, aber wir machen große Fortschritte.
An einen Kurswechsel denkt er nicht.
Der Markt hat sich in den letzten Jahren grundsätzlich verändert. Es gibt einfach mehr Billigflieger. Wir haben die Flugkultur verändert. Europäer können jetzt für weniger als 40 Euro durch die Gegend fliegen. Und das werden sie auch weitermachen. Und die Zahlen werden sich sogar noch steigern.
Ryanair verkauft Tickets ab 39 Euro und macht einen Gewinn von 1,4 Milliarden Euro, rechnet die Deutsche Pilotenvereinigung Cockpit vor. Der Gewinn geht auf Kosten des Flugpersonals, so die Kritik. Trotz des Chaos in den letzten Monaten auf den Flughäfen und den frustrierten Passagieren wurde Unternehmenschef O'Leary während des Aktionärstreffens in der letzten Woche in seinem Amt eindeutig bestätigt. Der Verwaltungschef Bondermann bekam einen Dämpfer. Er erhielt nur eine Zustimmung der Eigner von 70,5%. Ob sie den Kurs weiterhalten können? Der Druck nimmt weiter zu.
Der Essener Industriekonzern ThyssenKrupp hat angekündigt, sich in zwei eigenständige Unternehmen aufspalten zu wollen. Das soll die seit Monaten andauernde Führungskrise beenden. An diesem Sonntag will der Aufsichtsrat über die Pläne entscheiden. Die fast 160.000 Mitarbeiter sind beunruhigt, haben aber mehr als nur ein Wörtchen mitzureden. Jörg Marksteiner.
Es ist eine absolut kuriose Situation, die es so in deutschen Unternehmen wohl noch nie gegeben hat. Da plant ein Konzern eine der radikalsten Veränderungen in über 200 Jahren Firmengeschichte. Und ob es dazu kommt, entscheiden die Arbeitnehmer. Sie haben nämlich in der entscheidenden Sitzung des Aufsichtsrats am Sonntag die Stimmenmehrheit. Denn wegen des monatelangen Führungschaos bei ThyssenKrupp waren bei den Aktionären zwei Vertreter zurückgetreten. Die Folge: eine 10:8 Stimmenmehrheit für Gewerkschafter und Betriebsräte. Deshalb war die Botschaft von ThyssenKrupp-Übergangschef Guido Kerkhoff wohl auch an Sie gerichtet.
Das ist nicht das Ende von ThyssenKrupp, ganz im Gegenteil. Wir schaffen zwei ThyssenKrupps, ein ThyssenKrupp-Industriegüterunternehmen und ein ThyssenKrupp-Werkstoffunternehmen. Sie werden auch beide den Namen ThyssenKrupp tragen. Es ist eher, dass wir zwei unabhängige, wie Geschwister, Unternehmen aus ThyssenKrupp hervorgehen lassen.
Und einen zusätzlichen Stellenabbau soll es über die laufenden Sparprogramme hinaus durch die Aufteilung auch nicht geben.
Wir stehen natürlich zu unseren Standorten und auch zu unseren Mitarbeitern. Bei ThyssenKrupp gehört die Sozialpartnerschaft zum Kern des Unternehmens. Dem fühlen wir uns auch verpflichtet. Und Sie können, glaube ich, auch an der Zustimmung der IG Metall zu dem Vorschlag sehen, dass wir offensichtlich hier in sehr konstruktiven und guten Diskussionen sind.
Die IG Metall ist für den Plan, weil damit aus ihrer Sicht Schlimmeres verhindert wird. Finanzinvestoren hatten in den vergangenen Wochen immer wieder laut über Verkäufe oder sogar eine Zerschlagung des aus ihrer Sicht viel zu schwerfälligen Großkonzerns nachgedacht. Ein Ausverkauf ist damit erst einmal vom Tisch, sagte der Chef der IG Metall NRW, Knut Giesler. Die Gewerkschaft stellt allerdings Bedingungen. So sollen Wirtschaftsprüfer in einem Gutachten nachweisen, dass beide neue Firmen wirtschaftlich auch eine Chance haben und finanziell solide ausgestattet werden. Denn ob beide Geschwisterfirmen künftig wirklich auch gleiche Chancen haben, da ist sich auch ThyssenKrupp-Kenner Thomas Hechtfischer noch nicht so sicher. Er vertritt Kleinanleger für die Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz und macht noch Fragezeichen an die Spaltungspläne.
Das ist ein Anfang, aber eben auch nicht mehr. Denn es ist ja klar, dass die einzelnen Bereiche von ThyssenKrupp, dadurch, dass ich sie in eine neue Einheit packe, nicht rentabler werden.
Die zwei Bereiche, das sind auf der einen Seite das wachsende, 90.000 Mitarbeiter starke Technologiegeschäft mit Aufzügen, Rolltreppen, Autoteilen und dem Bau von Zement- und Düngemittelfabriken. Und auf der anderen Seite die 40.000 Mitarbeiter im eher konjunkturell schwankenden Geschäft mit dem Stahlhandel, der Schmiedetechnik, dem Schiffsbau und der Beteiligung am Stahl-Joint-Venture mit dem Konkurrenten Tata. Wenn das aber, wie geplant, irgendwann an die Börse gebracht wird und der Handel mit Werkstoffen, wie auch schon mal durchgespielt, möglicherweise verkauft wird oder mit einem Konkurrenten fusioniert, dann sieht die Lage schon ganz anders aus.
Dann bleibt von dem Bereich, zu Ende gedacht, ja nicht mehr viel übrig.
Doch so weit ist das Ganze noch nicht. Erst muss am Sonntag der Aufsichtsrat zustimmen. Dann werden 12 bis 18 Monate lang die Details ausgearbeitet, bevor dann vermutlich im Jahr 2020 formal ein Aktionärstreffen die Aufspaltung des Traditionsriesen von der Ruhr besiegeln muss.
Mit diesem Bericht aus Essen sind wir am Ende der Sendung. In der Technik war heute Gerd Georgi. Mein Name ist Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.
Das war ein Podcast der DW.